Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit war ein Mann krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria ist die, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar abgetrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger entgegneten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen, und du gehst wieder dorthin? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt: Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich dafür, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus, Zwilling, zu den anderen Jüngern: Dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen. Er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte, und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er den Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt. Denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio Horeb, wir sind auf dem Weg zur Osternacht. Und auch dieses Evangelium will uns vorbereiten. Sie haben ja gemerkt am letzten Satz, es kamen viele zum Glauben an ihn. Es soll unseren Glauben stärken, und zwar an die Auferstehung. Also Jesus ist wieder in Galiläa, weil sie ihn ja in Judäa steinigen wollten. Und er bekommt plötzlich die Nachricht eben von der Krankheit seines Freundes Lazarus. Nur er reagiert nicht, sondern er wartet, bis er tot ist, ganz eigen. Denn, wie er sagt, diese Krankheit soll Gott und ihn, Jesus, verherrlichen. Er will ein Zeichen setzen, kurz vor seinem Leiden, für die Jünger. Und dann, als Lazarus tot ist, da erst macht sich Jesus auf den Weg. Aber die Jünger haben Angst. Bethanien, bei Jerusalem, liegt ja in Judäa, wo sie ihn praktisch steinigen wollen. Die denken jetzt nicht so sehr an Lazarus, die denken an die Steinigung. Sie bekommen Angst. Und deshalb sagt ja der Thomas, Wir gehen mit ihm und sterben mit ihm. Das heißt, sie waren also gefasst, wenn er wieder dahin geht, wird er gesteinigt, also gehen wir mit ihm und sterben mit ihm. Das war der Hintergrund. Auf diesem Hintergrund will Jesus eigentlich gerade auch den Aposteln zeigen, dass er eben der Herr ist über Leben und Tod. Und dass niemand ihm das Leben rauben kann, wenn er nicht will. Er will ihnen also diese Macht zeigen, dass sie ihnen diese Angst nehmen. Denn es ist schon der Blick auf seinen Tod, der kurz bevorsteht. Dass sie wirklich ihn erfahren, jetzt kurz vorher noch, als Herr über Leben und Tod. Und nicht dann verzweifeln, wenn er selber den Weg durch den Tod geht, zur Erlösung der Welt. Also er will ihnen das zeigen, er ist der Herr, auch über den Tod. Und will ihnen damit eigentlich auch die Angst nehmen vor seinem Leiden. Auch die übrigen trauten ihm, wie wir es gerade hörten, die Leute, die mit ihm gekommen waren und die mit Martha gekommen waren und mit Maria und die um sie herum waren, nicht, die trauten Jesus ja auch nicht zu, dass er Tote erwecken kann. Nicht? Dass er Blinden die Augen öffnen kann, das haben sie erlebt. Nicht? Dass er einen Kranken gesund machen kann, das haben sie erlebt. Aber nicht, dass er Tote erweckt. Nicht? Drum diese Vorstellung, warum hat er das nicht getan, seinem Freund gegenüber? Und selbst Martha und Maria, sie haben es gerade gehört, dachten so. Beide sagen den gleichen Satz. Wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber jetzt ist nichts mehr zu machen. Selbst Martha und Maria dachten so. Nicht? Und da heißt es ja, er war innerlich erregt über so einen Unglauben. Selbst von seinen Freunden. Und deshalb, dann am Grab selber betet er ja ganz laut zum Vater, der ihn erhört hat, schon im Voraus. Damit der Vater verherrlicht wird und er selber als der Herr über den Tod. Aber mir ist etwas noch wichtig, was man eigentlich so leicht überlesen kann in diesem Evangelium. Nämlich, als Jesus erfährt, er ist gestorben, geht also hin, und Martha erfährt also, dass er draußen vor dem Dorf steht, nicht? Und sie geht auf ihn zu, und das Erste ist, Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Was ist das für ein Glaube? Das ist ein Vergangenheitsglaube. Wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist ein Glaube, der kostet mich gar nichts. Den haben Sie auch, oder? Ein Vergangenheitsglaube. Dass Jesus Wunder gewirkt hat, das glauben wir. Dass der heilige Dominikus auch Tote erweckt hat, ja, glauben wir. Gell? Der Glaube tut mir nichts, oder? Kostet er Sie was? Ist ja bezeugt. Vergangenheitsglaube. Ja, wir glauben das alles. Was ist das für ein komischer Glaube? Überlegen Sie mal. Was habe ich für einen Glauben mehr? Ein Vergangenheitsglaube. Ja, Herr, wärest du hier gewesen? Oder würdest du jetzt leben, dann könntest du mal so anständig hier mal aufräumen und so. Wärest du. Immer so Vergangenheitsglaube. Und Martha sagt zu ihm, als Jesus ihm dann sagt, dein Bruder wird auferstehen. Die Reaktion, Martha sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am letzten Tage. Und Jesus erwidert ihm, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, ich glaube. Was denn? Dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Schauen Sie, Jesus will sie festhalten. Er will sie in die Gegenwart ziehen. Hier ist ein Objekt, ein Toter. Wo ist jetzt dein Glaube? Ich bin die Auferstehung, nicht? Und was sagt Martha? Ja, ich weiß, dass er auferstehen wird. Eine Auferstehung dem letzten Tag. Zukunftsglaube. Haben wir auch. Dass der Herr kommen wird, vielleicht noch nicht zu unserer Zeit, damit wir es noch ein bisschen schön haben. Aber haben so einen Zukunftsglauben. Und dass da alles geschehen wird, was in der Schrift steht, Sonne und Mond und alles wird wackeln, das ist klar, ja, das ist Zukunftsglaube. Kostet Ihnen was? Kostet Ihre Hingabe? Gar nichts. Ja, den haben wir auch, gell? Aber im Glauben geht es um den Gegenwartsglauben. Hic et nunc. Hier ist ein Toter. Glaubst du jetzt, dass der aufersteht? Hm? Wie geht's da? Ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Glaubst du das? Jetzt kommt die Frage an Sie und an mich. So wie an Martha. Glaubst du das? Was macht die Martha? Eine Kehrtwendung. Sie antwortet, ja, ich glaube, dass du Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und nach diesen Worten haute sie ab. Und sie ging zurück zu der Maria. Hören Sie es. Als Jesus sie festnageln wollte, hic et nunc, glaubst du, dass ich die Auferstehung bin? Glaubst du, dass jetzt das geschieht? Dann sagt er, ja, wieder kommt ein großes, dann beten wir das Glaubensbekenntnis und hauen ab. Ja, genau so. Glaubensbekenntnis. Ja, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt kommen soll. Nach diesen Worten haute sie ab. Also ging sie weg, heimlich zur Schwester Maria. Ist doch raffiniert. Machen wir das nicht auch so? Herr, ich glaube, und dann bete ich das Glaubensbekenntnis und dann muss er zufrieden sein. Hoffentlich bringt er mir kein Licht daher. Ja, wenn Sie, das ist Gegenwartsglaube, das ist Glaube. Und ich glaube, da müssen wir uns mal heute sehr klar uns fragen, was für ein Glauben habe ich? Ist es nur ein Vergangenheitsglaube? Ist es nur ein Zukunftsglaube? Glaub, dass du alle auferwecken wirst am jüngsten Tage? Oder ist es wirklich ein Gegenwartsglaube? Jetzt. Jetzt ist jemand da und bittet mich, für ihn zu beten. Glaube ich, dass Gott jetzt etwas tut? Und jetzt gehen Sie heute Mittag, kommen Sie vielleicht noch zu einem Kranken. Sag, bete doch mal mit mir um Heilung. Oh, tu das kann ich nicht, ich habe nicht. Geh mal zu der oder zu dem. Nix, da. Nicht zu dem und der. Du bist gefragt, dich hat sie gefragt. Bitte bet mit mir um Heilung. Und er wird nicht ausgewichen. Da wird geglaubt. Ist das klar jetzt? Um das geht es. Gegenwartsglaube. Und dass ich überzeugt bin, ich tue es einfach, ich bete. Nicht, ich muss den auferwecken, nicht, ich muss den heilen, das muss ich ja überhaupt nicht. Ich bitte nur den Herrn. Und denn dadurch, dass ich bete, dass ich es tue, ist der Ausdruck meines Glaubens. Auch wenn ich komische Gefühle habe, Zweifelgefühle, die spielen keine Rolle. Es ist die Tat des Glaubens. Das ist der aktuelle Jetzt-Glaube, der Gegenwartsglaube. Um den geht es. Also warum beten wir nicht für manche Situationen und schimpfen bloß drüber? Wenn wir nicht glauben, dass wir, wenn wir den Herrn bitten, er in die Speichen der Zeit eingreift. Das glauben wir nämlich nicht. Wir jammern wie alte Katzen, verstehen Sie, wo so altersgemäß, nicht? Wenn wir von Unheil in der Welt hören, und ja, Peter, vielleicht auch mal ein Vaterunser noch, nicht? Aber ist da der Gegenwartsglaube, dass ich Gott nicht umsonst jetzt bitte? Und dass Gott dort an Ort und Stelle, wo ich jetzt nicht hinkommen kann, eingreift. Auf seine Weise. Das Gegenwartsglaube. Und warum tun wir es nicht? Ausdruck, dass wir keinen Gegenwartsglauben haben, sondern nur vielleicht einen Zukunftsglaube oder einen Vergangenheitsglaube. Nicht? Das ist was ganz Billiges, das mich nichts kostet. Oder? Ganz schön, wenn die Mutter betet für ihre Kinder, die davon gelaufen sind. Und was hat sie für ein... Da hört sie eines Tages auf, die kommen wieder nicht, oder jammern, die kommen immer noch nicht zurück, also die bekehren sich nicht ums und so weiter. Das geht dich doch gar nichts an, liebe Mutter, wann die dich bekehren. Das ist doch nicht deine Sache. Deine Sache ist der Gegenwartsglaube, dass du im Glauben den Herrn bittest um die Rückkehr der Kinder, dass sie dich erkennen. Ob das noch meinem Tod ist oder vor meinem Tod oder wann das ist, das geht mich gar nichts an. Das ist deine Sache. Sehen Sie, das ist Gegenwartsglaube. Der kostet mich, stimmt's? Der kostet mich. Oder wenn ich für einen Kranken bete, der stirbt trotzdem. Ich bete nicht mehr für einen Kranken, ich blamier mich ja bloß. Nichts da. Er hat Heil erfahren. Er konnte vielleicht ganz anders jetzt sterben. Er konnte vielleicht sogar zu einem Ja finden. Das ist noch mehr. Das ist Heilung. Ich bete nicht umsonst. Und ich sollte nicht immer das abwimmeln und sagen, ja, da gibt es in Amerika so jemand, der hat die Gabe der Heilung, vielleicht kommt er mal über den großen Teich geflogen, dann gehst du mal dahin. Nichts da. Du bist Glied des Leibes Christi und durch dich will der Herr handeln. Und er braucht deinen Gegenwartsglauben und nicht dein Vergangenheitsglauben, dein Zukunftsglaube. Merken Sie den Unterschied? Da fragen Sie sich mal, warum Sie Gott für manche Dinge nicht bitten, wo Sie es immer abtun auf andere, die haben da eine Gabe dafür. Man mag sagen, dass sie eine bessere, nur eine besondere Gabe haben. Die ganze Kirche hat diese Gabe. Darum heißt es bei Paulus, Krankenheilungen, nicht Gabe der Krankenheilung, sondern der Krankenheilungen. Mehrheit, das ist die Gabe der Kirche. Und wir sind Glieder der Kirche und wenn uns jemand bittet, dann beten wir einfach für ihn, bitten den Herrn und überlassen es dem Herrn, was er tut. Jetzt, wir müssen immer wieder mal bei solchen Situationen, in die Gott uns führt, uns sofort fragen, haben wir einen Gegenwarts- oder Vergangenheitsglauben? Ich denke immer wieder, ich kriege immer wieder mal so einen Brief von irgendjemand, wo ich gar nicht kenne, die mich nicht kennen. Ja, der und die hat mich zu Ihnen geschickt. Ich hätte am liebsten immer zurückgeschrieben, gehen Sie zu der und die, die sollen selber mit Ihnen beten. Und nicht Leute fortschicken. Ich meine, trotzdem kann man mal, verstehen Sie, mal auch jemand bitten, klar. Aber zuerst sollte man selber auch das tun. Und es nur wegschicken. Ist für mich immer ein Zeichen, es fehlt der Gegenwartsglaube. Dass Gott auch durch mich, stellen Sie mal vor, auch durch mich mal was tun kann. Und er kann mal sogar mal was ganz Großes tun und dann wieder was ganz Verborgenes, wo ich gar nicht merke. Aber es geht um den Gegenwartsglauben, liebe Brüder und Schwestern. Das wird hier sehr deutlich. Und Sie sehen ja nicht, das kommt dann nochmal ganz deutlich heraus. Das ist nicht irgendwie so Fantasie, als er dann am Grab steht und sagt, tu mal den Stein weg. Nicht? Dann kommt sie wieder, die liebe, gute Martha. Nicht? Und sagt, Herr, der riecht ja schon, brauchen wir eine Gasmaske, das geht ja gar nicht, ja. Nicht, der ist ja schon 4 Jahre im Grab, nicht? Und dann hat der Herr ihr aber nochmal so radikal den Kümmel gerieben, vor allem den Leuten dran, hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, nicht? Und dann nahmen sie den Stein weg. Jetzt, da kam es noch einmal raus, dass sie es nicht glaubt. Die ist nicht immer so vorher davon gelaufen, hat schnell das Glaubensbekenntnis runtergeleiert und ist abgehauen, damit er sie nochmal packt. Nicht? Dann sage ich, ja, glaubst du es immer noch nicht und schüttelt. Ja? Und ich denke, mit diesem Wort schüttelt er uns alle miteinander. Also tun Sie das ernsthaft mal überlegen. Was für einen Glauben habe ich im Herzen? Denn es geht um die Osternacht, um diesen Glauben an die Auferstehung des Herrn und an unsere eigene Auferstehung. Es geht um diesen Glauben, dass der Herr, der Auferstandene, heute in seiner Kirche genauso wirkt wie in seinem irdischen Leben. Um diesen Gegenwartsglauben geht es. Und nicht um Vergangenheitsglaube oder Zukunftsglaube. Das ist kein Glaube. Das ist ein Vertuschen des Unglaubens.